Das ist der Podcast Ein nimm Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Teek Schwendtner. Schön, dass du da bist.
Bei Filmaufnahmen gibt es eine Klappe, bei uns gibt es eine Brötchentüte, die raschelt.
Gero, jetzt hast du schon reingeredet, bevor ich überhaupt hier fertig bin mit dem Podcast. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Oh Gott, das war doch ein bisschen viel. Nämlich das Thema Tee und Kulinarik. Die Kulinarik besteht gerade bei mir auf dem Schreibtisch darin, dass ich mir ein Croissant, das ich auf dem Weg zur Arbeit hierher gekauft habe, verspeist habe. Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem letzten Podcast des Jahres 2025. Ich begrüße alle Zuhörenden da draußen, überall, wo ihr uns gerade verfolgt. Entweder auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder im Auto oder im Stau. Ich weiß nicht, vielleicht begeht ihr auch Arbeitszeitbetrug und hört den Podcast, während ihr eigentlich was anderes machen solltet. Wir freuen uns in jedem Fall über alle ZuhörerInnen da draußen. Und begrüßen ein, ja, altbekanntes Gesicht. Wobei, Gesicht trifft's ja nicht ganz, ne? Beim Podcast hatte Gero ja gerade schon gesagt, hört man, also man sieht ja uns ja nicht direkt. Es gibt ja mittlerweile auch Podcasts, die parallel auf YouTube hochgeladen werden. Uns gibt es aber aktuell ausschließlich zum Hören. Das ist auch ganz gut, denn ich bin heute wirklich ganz leger und privat hier unterwegs. Freue mich auf meinen lieben, wertgeschätzten Kollegen, den Gero Hartwig. Herzlich willkommen, lieber Gero.
Hallo Daniel, hallo liebe Zuhörende.
Gero, wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen hier im Podcast, ne?
Ja, und diesmal sogar auch wieder unter meinem eigenen Namen.
Es stimmt, das letzte Mal, glaube ich, warst du Gast als Sencha Klaus, ne? Vor einem Jahr. Wahnsinn, so lange ist das schon her. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Für alle, die Gero noch nicht kennen, es gibt natürlich auf den Plattformen, wo man uns hören kann, die eine oder andere Folge mit Gero zu diversen Themen, zum Beispiel als Sencha Klaus letztes Jahr zu Weihnachten. Wobei haben wir noch gesprochen? Über Oolong haben wir, glaube ich, geredet, ne?
Kann das sein? Ja, sagen? Das war ein schönes Thema.
Ja, das stimmt. Bevor wir aber wirklich in die Folge heute eintauchen, eine Frage, Gero, was hast du in der Tasse?
Passend zu dem, was du gerade angesprochen hast, ist es wieder ein Oolong, und zwar ist es der Zeelong Roasted. Zu dem kulinarischen Thema, was wir heute vorbereitet haben, passen diese Röstaromen einfach ganz herrlich.
Nennt dich eigentlich irgendjemand noch Gerulong, oder war das nur so, ist das schon 10 Jahre aus der Mode?
Das ist, glaube ich, schon längst wieder weg. Als meine PR-Welle kam, hat die das, glaube ich, weggespült.
Okay. Willst du wissen, was ich heute in der Tasse habe?
Ja, was hast du denn?
Ich mach's mal andersrum. Rate doch mal, welche Kategorie ich in der Tasse habe. Etwas, was sich normalerweise niemals bei mir in der Kanne findet.
Oh, Jasmin-Tee. Nee. Was sich niemals bei dir in der Kanne findet.
Tut mir leid. Also, so tief. Nein, ich habe einen Früchtetee mir ausgesucht.
Ah, ich weiß auch, sehr schön.
Weil ich nämlich thematisch passend da gleich nochmal eine Anekdote zu haben, oder vielleicht willst du sie auch erzählen, ich habe mir die Nummer 1659 Milde Waldbeeren aufgebrüht. Ich glaube, du weißt, auf welche Anekdote ich hinaus will. Die hat zwar nicht mit Milde, sondern mit Wilde Waldbeeren zu tun, aber thematisch sind wir da relativ nah dran, ne?
Genau, Wilde Waldbeeren hat ja in meiner wilden Grillerphase mich auch stark begleitet. Das können wir heute auch nochmal schön aufgreifen.
Aber jetzt genug drum geschnackt. Worum geht's heute? Wir wollen uns beschäftigen mit der Thematik Tee und Kulinarik. Also wie können wir Tee über den Tassenrand hinaus noch genießen? Und du bist zwar kein ausgebildeter Koch und ich auch nicht, aber wir beide, glaube ich, haben so eine Liebe fürs Kochen, fürs Essen. Deswegen nochmal ganz gut, dass man mich nicht sieht. Entwickelt, die ja auch irgendwie so ein bisschen mit dem Berufsbild des Sensorikers zusammenhängt, oder? Also ich werde ja buchstäblich für Geschmack bezahlt. Das ist mein Beruf.
Genau, ne? Also das ist auch etwas, was bei mir, meine Haupttätigkeit ist ja unsere Akademie, also das Weitergeben von Teewissen. Und da kommt mir das auch unheimlich zugute, dass ich ein Genussmensch bin. Weil bei der Weitergabe von Wissen unheimlich wichtig ist, Begeisterung weiter zu transportieren, Menschen mit Begeisterung anzustecken. Und natürlich fällt mir das sehr, sehr leicht, mich für Tee zu begeistern über das Thema Genuss. Denn Tee und Genuss, das sind zwei Begriffe, werden unterschiedlich geschrieben. In meinem Kopf sind sie dasselbe.
Das hast du aber schön gesagt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du deine erste Tasse Tee, also oder andersrum gefragt, was ist deine früheste Tee-Erinnerung bewusst?
Meine früheste Tee-Erinnerung war in Friesland bei unseren Vermietern, die einen Bauernhof hatten, nach so einem richtig ungemütlichen Herbsttag, wo wir draußen auf den Feldern auch als Kinder mit Freude geholfen haben, reinkommen und eine Tasse Friesentee trinken. Diese Situation, eben zum einen natürlich der Geschmack, aber auch diese Situation, es wird warm. Draußen war es laut mit dem Trecker, es wird ruhig, man hört Kluntje knistern in der Tasse. Es plätschert ganz, ganz leicht der Tee, während die Tassen eingeschenkt werden und dann mal so zur Ruhe kommen, was man ja als Kind normalerweise nicht so gerne hat. Ne? Als Kind hat man ja meist lieber Action. Das fand ich aber sehr schön. Das war so ein richtig toller Moment und das ist, glaube ich, so meine erste Erinnerung an Tee trinken, Freude dabei haben. Ich war wahrscheinlich 5, 6 Jahre alt.
Das ist ja wirklich schon eine ganz schön lange Zeit. Ne? Also das heißt, Tee hat dich wirklich dein Leben lang begleitet.
Mhm. Genau, hat dann so bis 1983 gedauert, bis ich dann wirklich auch anfing, mir selber Tee bewusst zu kaufen und Tees zu suchen. Und einer meiner ersten Tees, die ich mir bewusst gekauft hatte, weil ich unbedingt was Japanisches wollte, war Genmaicha. Und bei Genmaicha haben wir ja auch schon wieder die Verbindung von Essen, nämlich dem gerösteten Reis, der als Zutat in den Genmaicha reingemischt wird, zusammen mit dem Tee.
Und das finde ich ein spannendes Thema, denn auf den Reisen, die wir ja auch berufsbedingt immer wieder vornehmen müssen, also es macht natürlich auch Spaß, aber logischerweise müssen wir natürlich auch zu den Produzenten hinreisen, müssen in die Ursprungsländer. Jetzt Anfang nächsten Jahres sind wir zum Beispiel mit dem Deutschen Teeverband gemeinsam als Verband in Kenia, weil da doch mittlerweile sehr viel Tee angebaut wird. Da bin ich auch mal aufs Essen gespannt, habe mich ein bisschen darauf vorbereitet, habe dann beschlossen, nö, ich schließe jetzt dieses Browserfenster und lass mich einfach überraschen, was es gibt. Aber du sprichst ein gutes Thema an, denn wir in Deutschland kennen Tee ja vor allen Dingen als, naja, sagen wir mal, exotisches Aufgussgetränk. Sprechen wir jetzt mal erstmal nicht über Kräuter und Früchte, weil das ist bei uns tatsächlich sehr traditionell. Aber Tee, Camellia sinensis, das ist ja etwas, was für uns eher so mit fernen Ländern, Japan, China, Indien zu tun hat. Und da begegnet uns auf den Reisen immer wieder auch die Verbindung von Tee als Zutat in der Kulinarik. Und Genmaicha, da kann ich mich auch dran erinnern, war auch einer der ersten japanischen Tees, die ich getrunken habe, damals in der Ausbildungszeit. Und erläuter mal, was ist das Besondere an Genmaicha? Was ist die Geschichte von Genmaicha für alle da draußen, die das noch nicht kennen?
Mhm. Heutzutage ist in Japan Tee ja wirklich allgegenwärtig. Ne? An jeder Straßenecke steht ein Getränkeautomat, wo gefühlt mehr Teeauswahl drin ist als Cola, Fanta, Erfrischungsgetränke sonstiger Art.
Und auch kein Wasser übrigens. Ne? Das ist mir mal aufgefallen. In Japan in den Getränkeautomaten findest du kaum Wasser.
Ja, sieht eher so nach Energy Drink aus, wenn mal ein Wasser drin ist. Dann ist es irgendwie Wasser angereichert mit Mineralstoffen und dann wird es wie ein Energy Drink vermarktet. Aber eben, das meiste ist Tee und heutzutage geht man davon aus, Tee allgegenwärtig. Das war in der Vergangenheit aber nicht wirklich so. Es gab viele, viele Jahrhunderte in Japan, wo der größte Teil der Bevölkerung nur ganz, ganz schlecht Zugang zu Tee hatte. Japan war ein Land, was immer wieder auch Hungersnöte hatte. Und Agrarfläche für Tee zu nutzen, die man vielleicht auch für den Anbau von Grundnahrungsmitteln verwenden könnte, war immer ein Luxus. Dieser Luxus war nicht drin. Und deswegen hat man sich überlegt, wie können wir Tee strecken? Entweder über die Zeit. Darüber hat es sich entwickelt, dass wenn der Tee sein eigenes Aroma ziemlich verloren hatte und es die Ernte vom letzten, vorletzten Jahr war, mit ein bisschen Feuer dem Tee neues Leben einzuhauchen. Hojicha, werden wir sicherlich noch mal drauf zurückkommen. Aber das andere, wonach du mich gefragt hattest, Genmaicha. Man hat mit geröstetem Getreide, heutzutage ist es dann eben üblicherweise der unpolierte Reis, das bedeutet Genmai wörtlich übersetzt. Man hat mit unpoliertem Reis, den man geröstet hat, um ihm zusätzliche kulinarische Noten zu geben, den Tee gestreckt. Und wenn ich mir 12 Gramm Tee in meine Teekanne tue, aber von diesen 12 Gramm nur 6 Gramm Teeblätter sind und 6 Gramm geröstete Reiskörner sind, dann hält mein knapper Teebestand halt länger. Zumindest in den Jahren, wo ich genug Getreide habe, was übrig ist. Das war ja in Japan auch nicht immer so. Und das ist auch etwas, das hat sich in Japan eher etabliert in den Gegenden, wo es keinen Teeanbau gab. Ich war mal für ein Praktikum während des Studiums in Shizuoka, in der Präfektur, wo der meiste japanische Teeanbau stattfindet. Und dort gab es eine Situation in der großen Kantine des Unternehmens, wo ich mein Praktikum machte, war so ein großer Getränkespender. Da gab es immer Sencha drin, Tag ein, Tag aus Sencha. Ganz klar, wir waren in Shizuoka, natürlich gab es dort Tee, völlig klar. Eines Tages gab es keinen Sencha, eines Tages gab es Genmaicha. Und weil Genmaicha eben typischer ist für die Nicht-Tee-Anbauregion, war dort in dieser Tee-Hochburg Shizuoka das so verblüffend, dass tatsächlich einer der Abteilungsleiter sich ganz unjapanisch dazu hat hinreißen lassen, laut vernehmbar in der ganzen Kantine sagen zu lassen, Kyoni Honcha wa naika, gibt's denn heute keinen Japan-Tee, weil das für ihn einfach nicht typischer japanischer Tee war, dass der Tee mit etwas vermischt war.
Aber das ist ja auch sehr, sehr typisch Japan, dass Regionalität sehr groß geschrieben wird. Also heute in Deutschland, wenn ich jetzt in einen großen Supermarkt gehe, ne, meine Rewes, Edekas dieser Nation, dann ist es nahezu egal, ob ich nach Hamburg, Berlin, München oder Köln gehe, ich habe ungefähr 90% deckungsgleiches Sortiment. Ja, also es ist, die Tomaten kommen sowieso alle aus Spanien oder Holland. Aber diese Regionalität, die ist in Japan ja noch immer allgegenwärtig. Deswegen finde ich das so spannend, dass in den Regionen, wo es Reis gab, natürlich man auch sich beholfen hat und einfach den Reis außerhalb der Reisschüssel verwendet hat. Ne? So wie in anderen Ländern auch der Tee außerhalb des Tassenrandes verwendet wurde. Es ist wirklich sehr, sehr schön, wie man mit so einer Kultur gut umgeht. Und das haben wir in dem, also in diesem Stil in Deutschland halt noch nicht. Es gibt natürlich jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren, gerade im Bereich Japan-Tee, eine unglaubliche Nachfrage nach Matcha. Und das wird überall auch verwendet. Also wenn ich mir draußen so die Gastrolandschaft anschaue oder das Internet, dann ist wirklich aktuell Matcha in aller Munde. Und das meine ich nicht nur als Getränk, sondern in Form von Kuchen, in Form von Eiscreme, Desserts, Matcha Mochi, natürlich auch der Matcha Latte oder Matcha Milchshake oder ähnliches. Aber das ist auch etwas, was mir nicht nur in Japan begegnet, sondern auch in China ganz oft und auch in Südkorea, dass eben pulverisierte Tees auch wunderbar als Zutat genommen werden. Entweder für die Farbe oder weil man eben den Geschmack in einer bestimmten Art und Weise fördern möchte. Kennst du das auch?
Ich kenne es halt wieder nur aus Japan, weil ich leider noch nie in Korea oder Festlandchina war. Ich war mal auf Taiwan, aber da war ich von Oolong so geflasht, dass ich fast an nichts anderes mehr wahrgenommen habe. Was sind das denn, also weil ich das aus Japan kenne und wir gerade Japan schon thematisiert haben, berichte doch mal, was hat man da denn so zum Beispiel in China oder in Korea?
Also vor allen Dingen hat ja Matcha oder auch aktuell unser jüngstes Pulverprodukt, der Hojicha, also gerösteter Grüntee als Pulver. Die haben natürlich einen immensen Vorteil, dadurch, dass sie sehr, sehr fein vermahlen sind, lösen sie sich auch extrem gut. So, und ne, wenn wir zwar in der Küche stehen, dann haben wir da in der Regel eine ganze Bataillon von Soßen und Gewürzen. Und Matcha und Hojicha haben beide den Vorteil, dass sie noch feiner sind. Also sie sind feiner als alle Curry-Mischungen, die man da draußen findet, weil aufgrund der Vermahlung wir hier Mikrongrößen haben, die in der Regel mindestens halb so groß, also maximal halb so groß sind. So, und das heißt, die lösen sich sehr gut. So, jetzt habe ich natürlich auch in südostasiatischen Ländern häufig Reis als Grundnahrungsmittel. Und du weißt, Reis hat einen relativ geringen Eigengeschmack. Also er schmeckt nach Reis, aber sofern ich da nichts weiter rein tue, dann schmeckt er recht mild. So ähnlich wie zum Beispiel auch Joghurt bei uns. Das ist ja das, was wir als Kultur gut haben. Die ganzen Milchprodukte, ob das jetzt ein Kuhjoghurt ist oder aus Hafer oder Soja, wie auch immer, aber diese ganze Kultur haben wir. Und offen gesprochen, so ein normaler Naturjoghurt, der schmeckt auch nach nicht viel. Der ist ein bisschen laktosauer. Das war's aber. Ne? So, und wenn ich da jetzt etwas reingebe, wie zum Beispiel Matcha oder Hojicha, dann habe ich, wenn ich die Grundbasis relativ mild habe, natürlich gute Möglichkeiten, da diesen Geschmack reinzubringen. Und jetzt wissen wir auch, dass wir in den meisten südostasiatischen Ländern eine andere Fokussierung auf Geschmack haben. Wir in Deutschland fokussieren uns sehr stark, traditionell, auf salzig und süß. Ja, das sind aber nur zwei von fünf Geschmacksrichtungen. Womit würdest du denn Matcha beschreiben, Gero?
Matcha mit Umami, natürlich auch herb, hängt sehr von der Konzentration und der verwendeten Qualität ab. Herb ist ja das, was so Grundgeschmacksrichtung bitter ist. Und bitter und Umami sind dann schon mal zwei weitere Geschmacksrichtungen, die wir eben bei süß und salzig der deutschen Küche noch nicht drin hatten.
Genau, und wenn ich jetzt, also eins meiner Lieblingsdesserts in Japan ist ein Matcha-Mochi gefüllt mit süßer Azuki-Bohnenpaste. Das kennst du wahrscheinlich noch, oder?
Ja. hoffentlich ist das Mikrofon wasserdicht. Mir läuft gerade der Salat.
Also wir sollten wirklich diese Folge nicht vor der Mittagspause machen. Das ist unser Fehler. Wir entschuldigen uns alle Hungrigen da draußen. Ja, also Mochi ist im Grunde genommen also eine Art Reiskuchen. Da wird das Reismehl mit, ich glaube, ein bisschen Wasser, ne, so lange gehämmert. Also traditionell wirklich, da gibt es auch ganz tolle Videos im Internet, dass mit so einem Holzhammer da drauf haut in einer sehr starken Geschwindigkeit. Und dann gibt es dieses so eine Art Klebreisteig und der wird geformt. Und Japan hat traditionell keine große Kultur, was Süßigkeiten oder Desserts angeht. Es gibt manchmal frisches Obst, aber so, dass wir jetzt noch so ein Mousse au Chocolat dahinter her essen, das ist eher nicht üblich. Aber was man hat, es gibt diese Azuki-Bohnen, diese roten Bohnen, und die werden eben dann mit Zuckerwasser gekocht und werden als Füllung genommen. Also eigentlich alles Dinge, die wir eher mit einer herzhaften Küche verbinden, aber dann etwas abwandeln, sodass wir quasi ein Dessert haben, was aber nicht so pappsüß ist. Also je nachdem, wie viel Zucker ich natürlich drauf gebe. Ich habe es auch schon gesehen, das wird dann mit Karamell oben drüber noch, sehr modern. Aber traditionell so ein Reiskuchen mit Matcha, beides eher etwas zurückhaltend. Und dann kommt da diese Bohnenpaste rein, die so ein bisschen mehlig ist. Und dann aber süß, aber nicht zu stark. Und auch so einen Eigengeschmack mit sich bringt. Das ist so eine Dessertvariation, die kennt hier wirklich keiner. Also das ist so, das funktioniert gar nicht in Deutschland. Also noch nicht. Das ist eher ungewohnt. Aber da hat der Tee auch also nicht nur von der Farbe her, sondern auch von der Grundaromatik eine ganz tragende Rolle, weil es eben dieses Umami ist, was ich möchte. Ich habe ein bisschen süß, ein bisschen salzig und ganz viel Umami. Und das ist das, wo man gerade in asiatischen Ländern ganz häufig mitspielt, ist genau diese Kombination aus Geschmacksrichtungen, die mehrere vereinen, also die nicht nur süß oder nur salzig, sondern mindestens zwei, drei, vier verschiedene Geschmacksrichtungen in einem Gericht zusammenbringen. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Sache. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich unterwegs bin, weil ich dann auch immer irgendwas am Straßenrand esse, was es da irgendwo gibt. Ja, schöne Anekdote an der Stelle. Das erste Mal, warst du mal in Indien, Gero?
Ja.
Ja. Hattest du da Probleme mit indischem Essen? Gibt ja häufig dieses Klischee, dass man das erste Mal in Indien, dass man irgendwann dann so ein bisschen Magenprobleme kriegt. Hattest du damit?
Das hatte ich in Nepal. Das war eine Reise, wo wir sowohl durch Indien als auch durch Nepal gereist sind. Das hatte ich dann auf der nepalesischen Seite, in Indien gar nicht. Aber ich war auch extrem vorsichtig. Also sowas wie Eiswürfel im Getränk, nein. Wenn man nicht weiß, welches Wasser für die Eiswürfel verwendet wurde, dann sollte man auch die Eiswürfel sein lassen. Also da war ich super pingelig. Und deswegen, toi, 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 zum Glück ist mir dann nichts passiert.
Meine Frau hat mich vor meiner ersten Indienreise nochmal eindrücklich gewarnt, auf gar keinen Fall Eiswürfel in Getränken, auf gar keinen Fall Milchprodukte und Streetfood. Ja, hatte ein bisschen Sorge. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich alles mit Eis getrunken, ich habe am Straßenrand gegessen, ich habe alles einfach mitgenommen, was es irgendwie ging. Nach zwei Wochen Indien ging es mir blendend. Ich komme in Deutschland, in Frankfurt am Flughafen an, hol mir ein Cappuccino, mir ist zwei Tage kotzübel. Also so kann Reisen auch prägen.
Ja, wer weiß. Aber nochmal eben kurz zurück. Meine Sache ist mir eben eingefallen. Wir haben schon über die Grundgeschmacksrichtung gesprochen. Wir hatten bei der deutschen Küche süß und salzig. Wir haben dann beim Matcha das Bittere und vor allem Umami dazu genommen.
Genau.
Es gibt noch die fünfte Geschmacksgrundrichtung.
Sauer.
Das Saure.
Richtig.
Und da fällt mir etwas bei ein, was du auf deinen Reisen nach Myanmar erlebt hast. Tee, der sauer wird.
Ja, wobei sauer.
Komme ich zu früh auf das Thema?
Nee, hattest aber du das für später aufgehoben? Ich habe das gar nicht als so sauer empfunden. Ich hatte das ja mal mitgebracht. Du hast es
ja
auch probiert, oder?
Ich habe es auch probiert. Und wir sprechen für alle die jetzt gar nicht wissen, worauf wollen wir hinaus, über Lappet.
Genau,
Lappet. Milchsauer vergorene Teeblätter. Sprich, das Prinzip, was wir in Deutschland vom Sauerkraut kennen, was aus Kohlblättern Sauerkraut werden lässt, das wendet man in Myanmar und in Teilen von Südwest-Yunnan auch auf Teeblätter an, dass man die Milch sauer vergären lässt.
Das mit der milchsauren Vergärung, das ist mir tatsächlich neu oder vielleicht habe ich einfach das nicht übersetzt bekommen. Aber ja, das stimmt. Also ich war 2015 das erste Mal in Myanmar, damals mit der GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Nicht die GEZ, das ist die, die von uns allen Gebühren wollen. Und da sind mir so zwei Dinge aufgefallen, was die Teekultur Myanmars angeht. Oder für alle, die noch einen alten Dirke-Atlas haben, Burma liegt geografisch etwas westlich von Thailand und streckt sich sehr, sehr lang. So, Myanmar hat auch im Shan State, das ist so in der Mitte, so, ne, Zentralmyanmar, da ist so quasi die Kornkammer des Landes, da wächst ganz viel, super viel Obst, Gemüse, also eigentlich, man braucht nur irgendwas in den Boden stecken und das wächst. Und Myanmar ist die einzige Teekultur, die Tee nicht nur zum Trinken verwendet. Also schon jahrhundertelang, meine ich jetzt. Also, dass wir jetzt heute Matcha in Käsekuchen reinmachen, das ist eine relativ moderne Sache. Aber die Burmesen verspeisen Tee als Gericht schon seit vielen hundert Jahren. So, und jetzt kann man sich natürlich vortrefflich darüber streiten, wo denn der Ursprung der Teepflanze Camellia sinensis liegt. Ne, wirst du einen Burmesen fragen, wird er sagen Myanmar. Wirst du einen Chinesen fragen, wird er sagen Yunnan. Und wirst du einen Vietnamesen fragen, wird er sagen Nordvietnam. Also da irgendwo in diesem Bereich Süd-Yunnan, Myanmar, Nord-Thailand, Nordvietnam, da so ungefähr vermutet man den Ursprung der Teepflanze. Und wenn man durch Myanmar reist, was in Anbetracht der aktuellen Lage nicht wirklich empfehlenswert ist, leider, aber ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen, die lustigerweise da waren, das mal so als Backpacking-Land erkundet haben. Und dann begegnet einem bei jedem Gericht immer ein ganz besonderes, Tischset. Also nicht Set im Sinne von Platzdeckchen, Teller, Messer, Gabel, sondern die Burmesen haben eine ganz alte Kultur, was Lackarbeiten angeht. Also wird dann Holz oder Kokos oder irgendwas wird verarbeitet, wird geschliffen, poliert, in Form gebracht und wird nachher lackiert. Das kennt man auch aus anderen asiatischen Ländern. In Vietnam gibt's das, in Thailand gibt's das ganz, ganz viel, diese Lacquerware-Sachen. Und das wird traditionell verwendet einfach als Essbesteck oder als Essgeschirr vielmehr. So, und in Myanmar hat jede Familie so ein rundes, in Zentraleuropa würde man sagen, schon fast so eine Art Tapas-Geschirr. Das ist so eine große, runde Schale und innen drin sind kleine Vertiefungen. Also wirklich wie beim spanischen Tapas-Essen. Und in der Mitte ist eine etwas größere Vertiefung. Und das kannst du dann mit einem Deckel verschließen. Und in der Mitte ist Lapette. Und das sind diese milchsauer vergorenen Teeblätter. Und drumherum hat man dann noch Sachen wie geröstete Bohnen, Nüsse, Chili, Knoblauch, also alles Mögliche. Und das ist so eine Art Aperitif, die zu jeder Mahlzeit in Myanmar gereicht wird. Und zwar bevor es das eigentlich Essen gibt. Also man beginnt jeder Mahlzeit mit Lapette. Und traditionell haben das die Familien früher selber gemacht. So wie man zum Beispiel in Südkorea, ne, früher hat jede Familie ihren eigenen Topf mit Kimchi gehabt. Heute kauft man das. Das ist in Myanmar heute auch so. Und das sind, ja, übersetzt im Englischen wären es Pickled Tea Leaves, also dieses eingelegte Teeblätter. Und das Kuriose, also so habe ich es bisher, hatte ich das noch nie gegessen, ist ein bisschen ölig, schmeckt sehr, sehr herzhaft, ne, je nachdem, was man da noch mit reinmischt. Und man nimmt einen, so einen Löffel, dann gibt man die Teeblätter rein und dann halt, was man noch drauf haben will. Also bei mir, ne, Chili und Knoblauch lasse ich eher so ein bisschen weg, aber geröstete Nüsse, super lecker. Und dann isst man das als Aperitif. Und dann wartet man sozusagen, bis der Hauptgang da ist. Ein Konzept, das ich sehr schön finde. Und das, was mich so verblüfft hat, ist, dass die meisten Fabriken, die Tee verarbeiten, auch Lapette herstellen. Und Gero, so aus deiner Erfahrung heraus, was ist qualitativ der beste Tee? Wann pflückt man den besten Tee?
Die frühesten Ernten im Jahr.
Wann ist das ungefähr?
Nordhalbkugel ist das so März, April um die Zeit herum. Geht je nachdem, nach Lage, in Japan bis in den Mai hinein. Und auf der Südhalbkugel, wenn wir zum Beispiel an Neuseeland denken, ne, natürlich um ein halbes Jahr versetzt.
So, und wie ist der Pflückstandard für die hochwertigen Frühlingstees?
Typischerweise die Blattknospe, die kurz davor ist, sich zu entrollen, und die beiden Blätter direkt darunter. Also jeweils das Jüngste, nicht nur die früheste Ernte, sondern auch noch das Jüngste, was man so an dem Teebusch finden kann.
Also ne, im Teehandel sagen wir two leaves and a bud, also zwei Blätter und die Knospe. Mhm. Und ne, du kennst es ja aus den Ursprungsgebieten, das ist relativ klein. Ne, das ist noch nicht, das, ja. Das ist nicht Handteller groß. Also es gibt auch Handteller große Teeblätter, die sind dann
Puer.
Ja, kann man trinken, muss man nicht. Na, es gibt, also wenn man das Teeblatt einfach wachsen lässt, dann wird es auch richtig groß. Ne? Gerade wenn man so eine Assamica hat, dann wird die auch schon mal gut und gerne 20, 25 Zentimeter lang. So, aber die frühesten Blätter, die sind wirklich klein. Also da reden wir von 3, 4, 5 Zentimetern maximal. Und genau das ist das, was die Burmesen für ihr Lapett pflücken. Also die absolute Spitzenqualität ist zum Essen und danach wird der Tee gepflückt zum Trinken. Ja, jetzt kannst du dir aber auch vorstellen, also du bist ja genauso wie ich, ich nasche ja auch immer die aufgegossenen Teeblätter. Ne? Also wenn die in der Verkostung stehen und wir haben zum Beispiel Japan, also wenn ne, wenn Frühling ist und die ganzen Japan-Muster kommen oder auch Korea, ich liebe das total, Shincha, das ist ganz großartig. Und ne, die aufgegossenen, warmen, feuchten Blätter, die sind super weich und super zart und super saftig. Und die esse ich dann einfach in der Verkostung. Werde ich mal komisch angeguckt von den Auszubildenden und von Thomas Holz. Aber ich finde das total großartig. Also das, ich liebe diesen Geschmack. Das hat was sehr Gemüsiges, etwas sehr Spinatiges, etwas ganz Grünes, Vegetabiles. Und wenn es ein Schattentee ist, dann auch extrem viel Umami. Und ich finde das ganz großartig. Deswegen verstehe ich diesen burmesischen Ansatz, die besten Blätter zu Salat zu verarbeiten.
Mhm. Aber bevor jetzt alle ZuhörerInnen traurig werden, dass man im Moment wirklich nicht nach Myanmar reisen kann oder sollte, es gibt auch Ansätze, diese Idee des Teeblattessens hierher zu übertragen. Das haben Franchise-Partner von uns mal entwickelt und die haben ein Teepesto gemacht. Das gab es auch mal in der Mikromarketing-Aktion in unseren Fachgeschäften zu probieren. Die haben dann entwickelt, dass man die aufgegossenen Blätter von japanischen Grüntees, da würde ich keinen Bancha nehmen, da würde ich schon den Japan-Sencha extra fein, Kabuse-Cha oder Gyokuro nehmen.
Also die hochwertigen Sachen.
Die hochwertigeren, die, wo man auch eher ein bisschen Umami erwarten kann. Und diese quasi benutzten Teeblätter, wo man sich einen sehr leckeren Tee draus gemacht hat, dann hinterher zu vermischen mit zum Beispiel gerösteten Sesamsamen. Da hat man die gerösteten Nüsse, die du beim Lapet angesprochen hattest, wieder. Ein bisschen Sojasauce, vielleicht würden ein paar Tropfen Essig das auch noch schön bisschen auffrischen und dann auch mehr so in diese für mich säuerliche Lapet-Richtung bringen. Da gab's aber auch Ideen, das wäre jetzt nicht so meine Welt, das mit Parmesan zu mischen oder mit gehackten, getrockneten Tomaten. Also da kann man richtig toll was machen. Man darf's halt nicht zu dick aufs Brot auftragen, aber da kann man sich ganz tolle Schnittchen machen mit so einer Art Pesto aus Tee, wo man dann wirklich auch Teeblätter essen kann und wo wir dann eben auch, ohne dann extra was uns aus Myanmar schicken lassen zu müssen, so ein bisschen in diese Richtung Teeblattessen experimentieren kann.
Während du das so schön beschrieben hast, habe ich mal parallel auf der Seite www.teerezepte.com nach Pesto gesucht. Die Seite betreiben wir, also da sammeln wir schon seit vielen Jahren ganz, ganz viele Rezepte und da gibt es auch ein Rezept für ein Grünteepesto. Da haben wir allerdings wirklich drin noch Basilikum, Petersilie, Pistazien und ein bisschen Grana Padano. Kann man aber natürlich abwandeln. Pesto geht ja immer. Alle, die mal irgendwie studiert haben, wissen, Nudeln mit Pesto helfen bis zum Ende des Monats. Ich finde das eine super spannende Sache, wenn man diese Blätter verarbeitet. Und was du sagst, ist ganz wichtig. Man sollte hier, wie bei allen kulinarischen Sachen, auf jeden Fall auf eine gute Qualität achten. Also ein Grüntee-Pesto auch mit einem Gunpowder wird schwierig. Also sind wir ehrlich, Gunpowder ist ein schöner, kerniger, knackiger Grüntee. Aber essen würde ich das nicht. Das ist, dafür sind die Blätter zu alt. Also dafür sind die sind aber auch bewusst so gepflückt. Also man will auch diesen kernigen Geschmack beim Gunpowder haben. Der eignet sich dann allerdings nicht, um nachher ein Pesto draus zu machen. Das ist ein bisschen Try and Error, da muss man ein bisschen ausprobieren. Aber bei all diesen Dingen, wo ich Teeblätter esse, würde ich wirklich auf eine gedämpfte Variante gehen. Also entweder Japan oder Südkorea. Um genau dieses Gemüsige da rauszukriegen. Plus, wenn ich eine Frühernte habe, dann habe ich auch ganz, ganz weiche Triebe da drin, die ich zum Beispiel in so einem Pesto vermahlen kann, ohne dass es unangenehm ist. Also stell dir mal vor, du machst ein Pesto mit einem Kukicha, ne, der zu 50% aus Stängeln besteht. Das funktioniert nicht. Ne? Das geht einfach gar nicht. sondern da muss man ein bisschen ausprobieren. Und so hat man ja natürlich auch ein bisschen was vom Tee. Also wenn ich mir nicht nur eine Tasse mache, sondern nachher auch noch den Tee esse, dann lohnt sich das auch ganz wieder vom Preis her.
Genau. Ne, und da sprichst du jetzt ein Thema an, was mir in der Kulinarik auch immer sehr wichtig ist. Eben nicht nur, wie schmeckt das, wie duftet das, sondern Mundgefühl. Ne, also das heißt, dass ich eben nicht die zähen Blätter habe, sondern dass ich dort was Zartes habe. Das kann man aber auch in die andere Richtung nehmen, wenn man entsprechend sparsam dosiert. Und zwar fällt mir da gleich ein Rezept ein für Muffins mit Earl Grey Teeblättern drin.
Oh, die hatten, ja, ich erinnere mich. Oh Gott, wie viele Rezepte wir schon ausprobiert haben. Erzähl doch mal. Frisch meine Erinnerung auf, bitte.
Also man nimmt im Prinzip ein ganz normales Muffin-Rezept und gibt dann sparsam. Ich würde mal so auf eine Menge von 250 Gramm Mehl einen gut gehäuften Esslöffel nicht mehr an Earl Grey Teeblätter nehmen. Das hat den großen Vorteil, dass ich über diese Earl Grey Bergamottennote sowas herb, frisches, Zitrus betontes in Muffin reinbringe. Ne? Zitronenschalenabrieb im Muffin, ich glaube, das kennen wir alle. Das ist ja immer eine schöne Sache. Aber wenn ich dann diese Zitrusschalennote über den Earl Grey mit reinbringe, habe ich nicht nur diese herbe Frische, und ich finde das total angenehm, dass Bergamott, was ja herber ist als Zitrone, so einen schönen Kontrapunkt zu der Süße von dem Muffin bildet. Und ich habe in diesem fluffig, leichten, geschmeidigen Muffinteig so ein paar crunchy Teeblätter drin. Das finde ich so toll, weil ich da vom Mundgefühl her einfach ein bisschen mehr Spannung reinbringe.
Das ist etwas, was mir in den Gesprächen, selbst mit langjährigen Mitarbeitenden, hier oft auffällt, dass die überhaupt nicht wissen, dass Tee, also Camellia sinensis, schwarzer Tee, grüner Tee, weißer Tee, Udon, dass der komplett essbar ist. Also die meisten Leute wissen das auch einfach gar nicht. Ne? Man sollte natürlich grundsätzlich eine gute Hygiene, wie bei immer, wenn man kocht, ne, an den Tag legen. Aber ich erinnere mich wieder an dieses Rezept mit den Earl Grey Muffins. Und ich habe die nämlich auch mal gemacht. Ich fand das so cool, dass diese dunklen Teeblätter in dem hellen Muffinteig so richtig hervorstechen, was du sagst, diesen Crunchy. Und was ich noch gemacht habe, oben einen Zuckerguss habe ich mit dem aufgegossenen Tee gemacht. Also ich habe nicht Wasser und Puderzucker, sondern Earl Grey und Puderzucker gemischt. Mhm. Und das war dann wirklich Earl Grey Muffin, wie er nur im Buche steht. Also es sieht super hübsch aus. Es passt einfach sensorisch, Zitrus zu Muffins ohne Ende. Und ja, es ist auf jeden Fall, also wenig Aufwand auch, ne? Ich muss jetzt nicht irgendwie 1000 Soßen kaufen und hier über Stunden irgendwas auskochen, sondern ich drizzle einfach ein paar Grey-Teeblätter in den Teig und fertig aus, ne?
Mhm. Wo wir jetzt gerade schon so bei diesen Zitrusnoten und was Fruchtigen sind, würde ich dann auch nochmal am Beispiel von ein paar Früchtetees ansprechen, wie ich da so vorgehe, wenn ich mir überlege, wie kann ich eigentlich Tee in Kochrezepte integrieren.
Voll gerne. Deswegen habe ich ja den milde Waldbeere mir aufgebracht. Ich bin gespannt. Los, hau mal raus.
Also bei mir war quasi das Erste, was mir da so einfiel, in der Vinaigrette. In der Vinaigrette hat man immer was Saures mit drin. Ne? Klassisch ist es halt, wie es vom Namen her auch vorgegeben ist, Essig. Ich denke, viele von uns kennen das auch, dass man Zitronensaft oder Limettensaft in Salatdressing mit reintut. Und dann kam mir irgendwann mal die Idee, unser Früchtetee Zauberflöte. Der hat ja wirklich mit dieser Kalamansi, also dieser Zitrusnote, so einen sehr prägnanten eigenen Geschmack. Der bringt eine Säure mit, die super gut funktioniert in der Vinaigrette, aber hat eine ganz eigene Geschmacksrichtung. Ganz ehrlich, wer von uns hat schon mal Kalamansi gekauft? Ich glaube, die wenigsten von uns, ne? Und wenn man da mal Kalamansi gefunden hat, wie lange halten die sich? Na, da ist das mit dem Früchtetee einfach viel leichter. Deswegen habe ich das zum Beispiel mal irgendwann gemacht, dass ich einen sehr stark konzentrierten, ich glaube dreifach konzentrierten Zauberflöte-Früchtetee gemacht habe und den als die saure Komponente in die Vinaigrette getan habe und das zu gegrilltem grünem Spargel. Passt einfach super.
Das klingt aber auch echt ziemlich gut, ne? Jetzt, ja. Bei Früchtetee fällt mir immer wieder ein Effekt ein, den wir auch hier in unseren Seminaren nachstellen. Und zwar herrscht häufig auch so ein bisschen dieses, ne, Früchtetee ist so sauer. So, und dann machen wir hier so einen klassischen ägyptischen KKD, also einen Hibiskus-Tee, sehr stark konzentriert. Und dann kommt da, ne, esslöffelweise Zucker rein. Also nichts für die schlanke Linie, um Gottes Willen. Aber was passiert, wenn ich diese Säure mit Zucker mische? Ne, dann habe ich eine Vollmundigkeit. Dann habe ich schon fast umami-artige Noten da drin. Und dann habe ich so eine Mundfülle. Und was ich mal im Sommer gemacht habe, ist extrem gut angekommen, weil im Sommer, wir haben ja tendenziell weniger Hungergefühl, wenn es heiß draußen ist, ne? Also ich kenne diesen Effekt nicht, ich habe immer Hunger, aber tendenziell, je heißer es draußen ist, desto geringer ist unsere Sättigung, also unser Hungerempfinden. So, und was man dann mal machen kann, wenn man im Sommer zum Beispiel, ne, mit Freunden grillt oder mit der Familie oder ähnliches, klar, man kann Eis machen, da komme ich gleich noch zu, aber was man auch machen kann, ist ein Dessert-Tee, also einen stark konzentrierten Früchtetee zum Beispiel mit relativ viel Zucker. Und den reicht man dann quasi als Digestiv nachher. Ne? Es gibt ja auch ganz viele Leute, die mittlerweile auf Alkohol verzichten. Und dann habe ich auf jeden Fall diese, ne, dieses Süß-Craving, was ich manchmal nach einem sehr salzigen Essen habe, ne, wenn der Insulinpegel in den Keller geht. Und dann kann ich das auch mit einem Dessert-Tee wunderbar auffangen. Und das geht eigentlich mit jedem intensiven Früchtetee. Einfach mal ausprobieren, wo ist so der Sweet Spot, wie viel Süßungsmittel, das muss nicht Zucker sein, kann auch Honig oder Agavendicksaft sein. Das mir das angenehm als kleines Dessert. Und dann brauche ich auch nicht viel. Also ich mache jetzt nicht eine Tasse mit 250 Milliliter, sondern wirklich so wie so ein Espresso-Shot, ne? So 80 Milliliter als Dessert-Tee hinten raus ist total großartig. Also es funktioniert super und alle waren mega begeistert davon.
Das wird bestimmt auch als Nitro-Tee super gut funktionieren, ne? Mit dem Zuckeranteil hält sich der Schaum
auf jeden Fall
deutlich besser. Ja. Ja. Oh. So, jetzt bin ich schon wieder beim Mundgefühl mit Nitro-Tee. Aber wo du gerade Grillen angesprochen hattest und Früchtetee, da muss ich natürlich noch mal raushauen aus meinen Fleischesserzeiten. Jetzt esse ich ja schon wirklich deutlich über 10 Jahre eigentlich nur noch pflanzliche Kost. Aber ich habe in meiner Fleischgrillerphase dann irgendwann auch mal mir überlegt, was macht eine typische Marinade aus? Ganz, ganz häufig hat man ja so Marinaden von Rindfleisch zum Beispiel mit Rotwein. Mhm. Und dann fiel mir ein, Rotwein ist ein säuerliches, tiefrotes Getränk mit einer interessanten Aromatik. Das ist doch auch unser Früchtetee, wilde Waldbeere.
Aha, endlich komme ich hier zu meinem Tee des Tages. Ja.
Und dann habe ich wirklich den Früchtetee wilde Waldbeere als Grundlage genommen für eine Marinade, wo dann auch noch Knoblauch, brauner Zucker, Chili, wahrscheinlich ein paar andere Sachen da reinkamen. Und habe das dann genommen als Marinade für Rindfleisch, was dann, wenn es gegrillt worden ist, wirklich so ganz feine Noten von dem Früchtetee noch in sich getragen hat und vor allem eine super Kruste gebildet hat.
Das Rezept gibt es übrigens auch auf teerezepte.com und kann dort gefunden werden als wildes Waldrind. Und daran erinnere ich mich. Gero, ich arbeite ja mittlerweile seit fast 18 Jahren hier. Und ich erinnere mich, du hast früher für die Belegschaft hier, als wir noch ein bisschen kleiner waren, hast du zum Sommerfest immer gegrillt. Und du hast mal wildes Waldrind gemacht. Und das hat mich so geflasht. Ich war danach komplett begeistert. Also Wahnsinn. Und das habe ich mir auch dann in diesem Jahr zur Weihnachtszeit, habe ich mich davon inspirieren lassen, habe einen ähnlichen Ansatz gefahren. Allerdings habe ich nicht gegrillt, sondern ich habe so eine Art Gulasch gemacht. Ne? Und das kannst du ja auch. Kannst du mit Fleisch machen, ne? Mit Rind, mit Wild. Das kannst du auch als wunderbares vegetarisches Gulasch mit Maronen machen oder so. Hab's auch irgend so ein Gulasch-Rezept. Und da kommt, wie du eben gesagt hast, auch in der Regel Rotwein rein. Oder was ich seit Jahren immer wieder mal verwende, ist Portwein. Ne? Wumst ein bisschen mehr, aber hat eine schöne Aromatik. Und da habe ich mal vor Jahren quasi dein Rezept abgewandelt und habe dann nicht eine Marinade gemacht, sondern habe 10 Minuten, bevor das Gulasch fertig war, eine ganze Packung, also war ein Gulasch für 5 Personen, habe eine Packung wilde Waldbeeren einfach da reingepackt und habe die nachher raussortiert, also rausgesiebt. Weil diese dunklen Beeren harmonieren wunderbar mit jeder Art von dunklen Soßen. Ne, klassisch, also so eine Bratensoße oder ähnliches, ne? Aber das jetzt, wenn Herbstzeit ist, dann gibt's auch wieder Wild, dann gibt's wieder Preiselbeeren. Ne? Also da merkt man schon in der Gastro, das funktioniert super gut. Diese braunen Noten mit den beerigen Sachen, das ist fantastisch. Und das mache ich heute noch gerne, wenn ich irgendwie so dunkle Soßen ziehe, dann einfach 10 Minuten vorher, 5 bis 10 Minuten vorher. Also das sollst du nicht mitkochen, weil dann irgendwann wird's bitter. Aber so 5 bis 10 Minuten vor Ende einfach ein Früchtetee da rein mit hohem Beerenanteil, wilde Waldbeeren, milde Waldbeeren, das funktioniert alles. Und dann hast du diese wunderbare, beerige Textur, die dem Ganzen nochmal ein ganz anderes Level verleiht. Und das funktioniert jedes Mal bombastisch gut. Also egal, wie gut oder schlecht man kocht, damit haut man immer noch mal hinten einen raus und denkst, oh krass, da hat aber jemand richtig mal Ahnung gehabt. Ne? Also das ist ein ganz, ganz toller Tipp, der auch wiederum nicht viel Aufwand bedeutet. Ne? Ich gebe einfach kurz vor Garende ein bisschen Tee dazu, das war's. Also es ist kein Hexenwerk.
Ja, und das Schöne ist, dass ja eben so viele Menschen nicht erwarten, dass man Tee auch essen kann. Und deswegen schafft man es ja immer wunderbar, Menschen mit zu überraschen, wenn man auf einmal solche Aromen reinbringt ins Essen, die man sonst typischerweise nicht so findet im Essen.
Das stimmt. Wenn es dann aber doch mal ein Dessert sein soll, ne? Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Wir haben dieses Jahr im Sommer haben wir uns eine Eismaschine hier im Tee-Einkauf auf unsere Kostenstelle gekauft. Meine Tochter kriegt auch ein ganz komisches Gefühl, wie wir hier arbeiten, weil immer, wenn meine Tochter in den Sommerferien hier war, hat meine Kollegin hier Eiscreme mitgebracht. Und ich glaube, meine Tochter denkt, wir werden hier fürs Eisessen bezahlt.
Aber das war die Phase, wo ich mir überlegte, die Anzahl meiner Homeoffice-Tage zu reduzieren, weil es nämlich echt lecker war.
Super. Und da hat meine Kollegin hier, die hat sich das mit nach Hause genommen, hat immer ganz viel ausprobiert und im Internet geschaut. Und da gibt's auch einige Rezepte. Haben wir auch im Sommer ein Instagram-Post zugemacht, wie man Eis mit Tee selber herstellt. Und da kann es zum Beispiel häufig hilfreich sein, wenn ich eben nicht den Tee nehme. Also bei Matcha funktioniert das klar, weil der pulverförmig ist. Aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, mit Tee kulinarisch zu arbeiten, und zwar, indem ich ein Konzentrat mache oder den Tee als Flüssigkeit hinzugebe. Daraus würden wir zum Beispiel die Eistee-Rezepte machen oder auch Eiscreme-Rezepte, dass wir einfach eine stark konzentrierte Teebasis nehmen und damit arbeiten, wie eben mit einem Essig, wie mit einer Soße oder ähnlichem. Und da ist es für mich immer ganz wichtig, dass ich eben nicht davon ausgehe, dass ich 12 Gramm pro Liter brauche, sondern wenn ich damit kochen möchte, dann mache ich mindestens das Doppelte. Ich mache in der Regel also so 30 bis 35 Gramm Teeblätter und dann auch auf einen halben Liter, also richtig stark konzentriert, weil dann kriege ich diese Aromatik raus, die ich haben möchte. Ja, damit es auch im Gericht standhält. Genau. Ja, verdünnen kannst du immer noch, das stimmt, ja. Und daraus haben wir zum Beispiel dann, wir haben beispielsweise die Nadine hat hier den Früchtetee Passionsfrucht als Konzentrat gemacht und dann eigentlich nur noch ein bisschen Maracuja-Nektar rein, eingefroren und als Sorbet verarbeitet. Schmeckt so unglaublich gut. Also das, was ich gerne als klassischen Tee trinke, das funktioniert auch kalt. Also das funktioniert als Eistee oder als Eiscreme. Einfach mal ausprobieren. Und wenn ich keine Stückchen haben möchte, weil ich zum Beispiel gerne Früchtetee trinke, aber nicht auf den Hibiskus beißen will. Und das kann ich sehr gut verstehen. Mhm. Na, das möchte ich auch nicht. Ich will nicht auf Hibiskus beißen. Das ist so chewy. Das ist nicht schön. Das ist keine tolle Textur. So, und dann nehme ich ein Konzentrat. Dann nehme ich einen Extrakt und bereite mir das vorher zu. Ne, das kann ich auch einen Tag vorher machen. Das hält im Kühlschrank einfach über Nacht ohne Probleme. Ne, ich gieße ja kochendes Wasser drüber. Da habe ich kein Problem mit der Mibi. Und dann kann ich das einfach am nächsten Tag weiter verwenden für mein Rezept, wie ich es brauche. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, nochmal so einen eigenen Twister reinzubringen an der Aromatik. Wenn ich zum Beispiel, klar, Früchtetee nehme, habe ich viel Säure mit drin. Wenn ich jetzt einen Schwarz- oder einen Grüntee als Basis nehme, dann habe ich noch diese Bitterstoffe, die je nach Gericht auch wahnsinnig gut sind. Hast du unser Hojicha-Eis probiert im Sommer?
Ja, habe ich.
Das ist auch so ein schönes Beispiel.
Ich glaube, ihr habt das sogar auch dann zwischendrin mal mit Hafermilch oder mit Sojamilch.
Genau, ich finde, Hafermilch passt so Hojicha-Eiscreme wahnsinnig gut, ja.
Ja, das war einfach klasse. Ich wollte noch mal kurz zwei Sätze zurückgehen. Du hattest eben die Mibi genannt, wo vielleicht einige Zuhörer, diejenigen, die nicht die Folge mit der Frau Dr. Dohlen gehört haben, vielleicht jetzt nicht auf Anhieb wissen, dass damit die Mikrobiologie gemeint ist.
Unbedingt nachholen.
Da muss ich doch noch mal eben kurz Schlenker zurückmachen zu unserer Qualitätssicherung. Du sprachst davon, dass man nicht immer die Stückchen drin haben will. Das ist sowieso gut. Wir betreiben hier einen wirklich riesigen Aufwand in puncto Qualitätssicherung, aber hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Und es könnte sein, dass man irgendwann mal zwischen den Beeren in seinem Früchtetee auch mal ein kleines Kieselsteinchen hat.
Das passiert,
das, ja. Das ist nie hundertprozentig auszuschließen. Wir betreiben hier wirklich einen großen Aufwand, um unsere Tees sozusagen vorzureinigen. Aber hundertprozentige Sicherheit gibt's nicht. Und bevor Sie, liebe Zuhörende, sich dann einen Zahn ausbeißen, weil Sie auf einen Früchtetee draufbeißen, machen Sie es lieber, wie der Daniel das gerade beschrieben hat, Konzentrat machen, beziehungsweise die Beeren rausfischen. das ist sicherer. Oder Sie leben in Flensburg, dann riskieren Sie das ruhig. In Flensburg gibt's einen guten Zahnarzt, das ist mein Bruder.
Aber du wirst lachen, mir ist genau das heute Morgen passiert. Ich mache meiner Frau jeden Morgen als liebender Ehemann ein Porridge. Also ne, warme Haferflocken mit lustigerweise Hafermilch, bisschen Apfel und ein bisschen Gewürz. Und in den Haferflocken waren Steinchen drin. Habe ich heute Morgen gefunden, tatsächlich. Also das passiert einfach bei Lebensmitteln, die draußen irgendwo auf dem Feld wachsen. Das ist Natur und das müssen wir einfach natürlich auch irgendwo ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ne? Ja. Mhm. Aber gut, dass du es ansprichst, Mibi, Hygiene. Ein Punkt, den haben wir jetzt, obwohl wir schon die ganze Zeit jetzt hier über Kulinarik sprechen, noch gar nicht so richtig betrachtet, ist natürlich, bei all dem, was wir hier empfehlen, was wir sagen, was wir selber machen, sollten wir immer eine gewisse Grundhygiene in der Küche betrachten. Also wenn wir auch, ne, du hast eben das Pesto angesprochen, man sollte natürlich mit frischen Zutaten, mit warmen, feuchten Lebensmitteln auch entsprechend sorgfältig umgehen. Also wenn ich mir jetzt überlege, ey, ich habe hier so einen ganz tollen Chincha gekauft und der Gero hat im Podcast gesagt, damit kann man Pesto machen, dann sollte man das bitte am selben Tag machen und nicht noch eine Woche irgendwo im Kühlschrank stehen lassen, weil dann kann auch dieser sehr, sehr hochwertige Grüntee irgendwann mal anfangen zu schimmeln. Also ne, geht ganz normal, hygienisch, sorgfältig mit Tee um in der Küche, so wie ihr es mit anderen verderblichen Lebensmitteln eben auch macht. Ne? An dieser Stelle ein guter und wichtiger Hinweis, lieber Gero, danke sehr. Mhm. So, wir haben schon, kannst du dir vorstellen, wir haben schon 3/4 Stunde gesprochen. Ich habe so Hunger. Ich habe so Hunger.
Daniel, wir haben aber noch ein paar Punkte, die wir auf alle Fälle berücksichtigen sollten, damit die treuen Zuhörenden nicht auf einmal sich denken, meine Güte, da fehlt doch was diese Woche.
Oh ja, was fällt dir denn da ein?
Da fallen mir unsere Kategorien ein, die wir immer zum Schluss
haben. Auf jeden Fall. Oh, da haben wir auch schon so viel. Wir haben eben so viel über Kategorien im Vorfeld gesprochen, dass wir, glaube ich, noch mal eine halbe Stunde dranhängen. Aber das Schöne, und ich glaube, das ist auch bisher in der ein oder anderen Podcast-Folge schon mal so ein bisschen rumgekommen. Wir arbeiten hier in hohem Maße sensorisch. Das bedeutet, wir werden für Geschmack bezahlt. Also wir tragen Sorge dafür, dass ihr alle da draußen immer eine konstant hohe und gute Qualität in der Tasse habt. Und das bringt einfach über die Jahrzehnte mit, dass wir alle geschmacksaffin werden. Also du weißt das, Gero, wir machen häufig zusammen oben Mittagspause. Und worüber reden wir meistens in der Mittagspause? Über Essen.
Natürlich. Ja, das sowieso.
Ja, und es gehört einfach dazu, ne, diese Kulinarik, weil ne, wir können ja nicht die Sensorik, die wir beruflich haben, vom privaten Genuss trennen. Das funktioniert ja nicht. Ne? Das ist ja, also wenn man einmal damit in dieses Rabbit Hole runtergeht, dann wird man gefangen von gutem Geschmack. Und das macht's auch so toll und so lecker und so schön. Wir haben nur dieses eine Leben und wir haben eigentlich keine Zeit dafür, schlechte Dinge zu essen.
Oh ja.
Kommen wir nun zu unseren Kategorien.
Mythen, Märchen und Marani.
Gero, Mythen, Märchen und Marani. Da fällt mir ein, eine Aussage, die ich ganz oft sowohl von unserer Kundschaft als auch von der Belegschaft in den Geschäften höre, ist, Früchtetee ist immer sauer. Stimmt das?
Nein, 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 nein. Nein, absolut nicht. Natürlich nehmen wir alle verschiedene Geschmacksrichtungen sehr unterschiedlich wahr. Ne? Und die Säuretoleranz oder die Bittertoleranz ist bei uns allen unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber es gibt auch eine Menge Früchtetees. Ich denke da sofort an türkischen Apfeltee, den ich unheimlich gerne trinke, gebrannte Mandel, den meine Frau gerne trinkt, oder wo ich weiß, dass ich den, wenn wir hier unsere Seminare haben, immer im Ausschank haben sollte, Feige Rosé. Das sind schon mal 3 Tees, die mir auf Anhieb in den Kopf kommen, die zwar eine fruchtige Note haben, aber wo die Fruchtsüße im Vordergrund steht und die Säure nur so ganz aus dem Hintergrund heraus etwas assistiert.
Von Menschen und Gärten.
Daniel. Menschen und Gärten, du erlebst so viele Teegärten, so viele Menschen, aber ich glaube, du hast jetzt zum Kulinarik-Thema was aus Japan mitgebracht. Ne?
Das darf die QS auch nicht hören. Nein, wir waren dieses Jahr seit langem mal wieder mit einer Teegeschwendner-Gruppenreise in Japan. Also wir nehmen ja sehr gerne dann die InhaberInnen von den Teegeschwendner-Geschäften oder die Store-Manager oder generell Belegschaft bei uns in den Geschäften mit auf Reise in die Ursprungsländer. Und waren im April, der Lukas und ich waren dort in Japan. Wir haben auch eine Podcast-Folge dazu. die wir in Kyoto aufgenommen haben. Und da haben wir etwas probiert, was mich so umgehauen hat. Also das war wirklich so ein, okay, das habe ich noch nie so erlebt. Und zwar hatte unser japanischer Teebauer, der Herr Nishi aus Kagoshima, uns einen Cold Brew gemacht. Also er hat ganz frühe Teeblätter, hat er quasi auf Eiswürfel gelegt und dann bei Zimmertemperatur das Eis schmelzen lassen. So, und dann haben wir das getrunken. Das war nicht viel, das war immer nur so ein kleiner, weiß nicht, ne, 20, 30 Milliliter, so als kleiner Shot. Das war unfassbar intensiv. Und dann hat er das gemacht, was ich noch nie erlebt habe. Er hat dann die kalten, feuchten Teeblätter, die ja dann quasi schon ganz viel Inhaltsstoffe rausgelöst haben, die hat er genommen, hat mit Sojasauce und mit Ponzu gemischt. Das ist so eine Mischung aus Sojasauce und Zitrus, meistens Yuzu. Gibt's im Asiamarkt. Mittlerweile auch in den großen Supermärkten findet man auch. Also Sojasauce, Ponzu und Sesam, hier so Tahini, ne, Sesampaste. Und das hat er gemischt und das haben wir dann gegessen und das war so unglaublich lecker. Also das hatte auch so diesen kalten Tea Leaf Salad Touch, den ich sonst nur aus Myanmar kannte. Und das hat mich komplett umgehauen. Sowas habe ich bisher in meiner Teekarriere noch nie gegessen und das habe ich im Sommer auch ein paar Mal gemacht, weil das wirklich so unglaublich lecker war.
Etwas, was ich leider nie gemacht habe, was die Mutter der Nishi-Brüder uns mal serviert hatte, das war ein Tempura aus frischen Teeblättern.
Oh, ich erinnere mich. Also
die Familie Nishi, die kann Tee.
Ja, das stimmt. Und die können sehr lecker Tee. Nicht nur zum Trinken, auch zum Essen.
Ja. Ja.
Der Tee des Monats.
Gero, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin immer meistens relativ früh mit den Geschenken dran. Ich habe schon alles. Nein, stimmt nicht. Bis auf meine Tochter. Die ist immer so kurz vor Weihnachten, hat die immer noch so Abwandlung, dass sie doch was anderes wünscht. Aber den Rest habe ich schon. Wie sieht's mit dir aus?
Ganz, ganz anders. Ich habe sie nicht alle. Und zwar meistens bis ziemlich kurz vor Weihnachten. Das ist ganz klassisch bei mir. Aber das Gute ist ja, wir haben eine Möglichkeit, was zu verschenken, was sich eigentlich alle zu Weihnachten wünschen. Ne?
Gutscheine?
Nein, weiße Weihnacht gibt's bei uns tütenweise.
Oh, das ist schön. Hattest du als Kind weiße Weihnachten? Ich erinnere mich noch daran.
Ja, es war die Ausnahme, aber es gab auch mal weiße Weihnacht. Ich fand das immer ganz schrecklich, weil meistens meine Großeltern Weihnachten zu uns kamen. Und wenn die Straßenverhältnisse zu schlecht waren, dann kamen die Großeltern nicht. Und das war ja für die Geschenkebilanz immer blöd, wenn die nicht kamen.
Ja, das stimmt. Also für alle, die es noch nicht probiert haben, Weiße Weihnacht 998 ist ein weißer aromatisierter Tee mit Vanillekipferlgeschmack. Ein wirklich super schöner Tee, wenn man einfach mal im stressigen Weihnachtsfeiern mal eine Tasse Auszeit braucht.
Und das ist mal ein Vanillekipferlgenuss, wo weder die Weight Watchers noch die Zahnärzte schimpfen.
Ich muss jetzt aber einmal kurz zwischengrätschen. Das habe ich schon, also im Vorfeld zu dieser Folge wollte ich das eigentlich noch raushauen. Ich habe es aber bisher in diesen über 50 Minuten noch nicht geschafft. Warte mal. Und zwar Weihnachten, wo du sagst, ne? Ich versuche immer mal wieder zu Weihnachten auch Tee in mein Weihnachtsmenü einfließen zu lassen. Ne? Sehr zum Leidwesen der Familie. Aber ich habe mal vor Jahren was gemacht. Meine Mutter hat immer zu Weihnachten ein Parfait gemacht, weil das konnte sie gut vorbereiten. Das hat sie dann schon eine Woche vorher vorbereitet, eingefroren, das war super. Und meine Mutter hat immer so ein Kürbiskernparfait mit gerösteten Kürbiskernen und Kürbiskernöl gemacht. Das sah richtig schön grün aus. Super lecker, sehr umami. Und das habe ich mal irgendwann abgewandelt und ich habe unseren Indian Chai, die Nummer 780, pulverisiert. Cool. Du hast ja auch so ein teures Küchengerät zu Hause, ne? Und da habe ich den Tee pulverisiert und dann in diese Parfaitmasse eingearbeitet. Und dann hatte der dieses leicht herbe vom Schwarztee und dann diese Gewürze, die eben typisch Chai sind. Und das war für mich ein nahezu perfektes Weihnachtsdessert. Das fand ich groß. Und ich konnte es eine Woche vorher vorbereiten. Das ist immer wichtig zu Weihnachten. Ja, also das wollte ich jetzt unbedingt noch unterbringen, weil das so lecker war. Und das werde ich glaube, das mache ich dieses Jahr wieder.
Schön.
Gero?
Ja. Daniel, ich habe Hunger.
Ich habe auch Hunger. Ja, es macht unheimlich Spaß, mit dir sowieso zu reden, aber mit dir über Essen zu reden. Denn du hast ja eben schon erwähnt, ne, wir sind ja viel unterwegs. Und das ist etwas, das ich auch vor einigen Jahren schon rausgefunden habe. Also nicht nur, wenn wir unterwegs sind, sondern wenn wir auch Besuch kriegen. Ja, du kennst das vielleicht, wenn du Besuch von Verwandten kriegst, die vom was weiter herkommen. Du willst ihnen immer so ein bisschen deine Heimat, ne, oder dein Zuhause zeigen. Und das machen wir ganz oft über Kulinarik. Also wenn wir Besuch kriegen aus China, aus Indien, aus Myanmar, aus Japan und wir gehen abends dann mit denen essen, weil die kommen ja von weit her, ne? Kann man auch mit denen essen gehen. Mhm. Dann gehen wir natürlich mit einem Japaner nicht Sushi essen. Wir gehen auch mit einem Inder nicht Tandoori essen, sondern die sagen immer, zeig mir etwas typisch Deutsches. Und über Kulinarik findet unheimlich viel Austausch statt und unheimlich viel Völkerverständigung. Das finde ich ganz toll. Jemanden zum Essen einladen ist für mich wirklich das Höchste, was ich imstande bin zu machen. Ne? Wir beide sind, glaube ich, in einem Alter, wo wir jetzt monetär unsere Wünsche uns selber kaufen können. Ja? Sondern das, was wir wirklich als wertvolles Geschenk weitergeben können, ist Zeit. Und Zeit in der Küche ist eine ganz, ganz wertvolle Zeit. Und das finde ich ganz toll, dass man eben über Kulinarik, über Essen einfach Wertschätzung ausdrücken kann und andere Kulturen mit einfließen lassen kann, dass man sein Lieblingsgetränk mit einarbeiten kann, dass man Menschen überraschen kann mit Geschmäckern, die sie so vielleicht noch gar nicht erwartet haben. Und das macht unheimlich Freude. Und ich mag es gerne zu experimentieren, auch wenn bei weitem nicht alles gelingt. Um Gottes Willen, meine Familie kann ein Lied davon singen, wenn ich in der Küche stehe und es nicht funktioniert. Aber es gibt auch ganz viele tolle Geschichten. Und wer den Einstieg so ein bisschen scheut, wer Angst davor hat, dem empfehle ich nochmal unsere Seite teerezepte.com. Da gibt es ganz viele, auch relativ einfache, gut nachzumachende Rezepte, wie man Tee über den Tassenrand hinaus in die Teller und Tassen und Schüsseln dieser Nation bringen kann.
Genau, da ist für jeden was dabei.
Gero, vielen Dank für diese Podcast-Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und allen Zuhörenden da draußen viel Spaß beim kulinarischen Experimentieren. Seid mutig, probiert aus, mal den Tee eben nicht nur in die Tasse zu packen, sondern auch in euren Kochtopf. Viel Freude damit und bis bald.
Guten Appetit.
Das war der Podcast Einen im Tee mit von Theke Schwendtner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.